Ich lese den Text vor. Johannes 7. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe der Juden Laubhüttenfest. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mache dich auf von hier und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger sehen die Werke, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch gelten öffentlich. Willst du solches, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Jünger glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf auf das Fest. Ich will noch nicht hinaufgehen auf dieses Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Da er aber das zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zu dem Fest, da ging er auch hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden am Fest und sprachen: Wo ist der? Und es war ein großes Gemurmel über ihn unter dem Volk. Etliche sprachen: Er ist gut. Die anderen aber sprachen: Nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete frei heraus von ihm aus Furcht vor den Juden. Vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen beim ersten Lesen vielleicht das so ein bisschen spüren können. Ich habe mir erst so gedacht, okay, ja, gut. 7, 1 bis 13. So, also die Vorgeschichte ist die, und die ist auch spannend. Das hattest du das letzte Mal, Andreas, glaube ich, gell, die Predigt. Die Vorgeschichte ist ja die, dass Jesus total angegriffen wird. Er macht dieses große Wunder, speist die Speisung der 4.000 oder 5.000 und predigt dann darüber, dass er das Brot des Lebens ist, und wird total angefeindet. Die Leute haben gerne das Brot genommen, ja, super, immer her damit, Wunder sind auch toll, aber die Botschaft war ihnen zu hart und er wurde total angegriffen. Und ich finde es auch eine schwere Situation, dass Jesus so ein großes Wunder tut, ihnen aber sagt, es geht um viel tiefere Dinge, und plötzlich sind die Leute richtig böse. Böse auf ihn, der ihnen nichts Böses getan hat, sondern ihnen eigentlich den Weg zum ewigen Leben zeigen will. Die Situation ist aber noch krasser eigentlich, weil das Wunder, das er in Jerusalem gemacht hatte, war, dass er einen Menschen, der über 30 Jahre lang gelähmt war, geheilt hat, und dafür wollten ihn die Juden dann nicht befragen, nicht mit ihm reden, nee, töten. Das ist auch einfach krass. Also die Ausgangssituation, in der Jesus ist, ist heftig. Einfach nur Feindschaft, nur Widerstand, Mordpläne. Dabei hat Jesus sein Volk wirklich mit unglaublicher Liebe geführt, gepredigt, geheilt, Barmherzigkeit geübt und nur Gutes getan. Und gerade von den religiösen Juden kam im Grunde nur Hass, Widerstand und Verfolgung. Das hat natürlich das Volk auch verunsichert. Und das ist die Ausgangssituation, wo es hier steht, dass Jesus eben nicht nach Judäa gegangen ist, sondern in Galiläa geblieben ist. Und da zeigt Jesus uns auch, dass es manchmal gut ist, nicht direkt in die Hände von Feinden zu laufen oder sich irgendwelchen Leuten auszusetzen, wo man weiß, hey, die suchen gar nicht die Wahrheit, die suchen gar nicht das Gute. Die wollen eigentlich nur Stress, Streit, Diskussion, Ärger. Und es ist manchmal auch ganz wichtig, den Willen von Menschen zu sehen oder abzuspüren. Sind Leute überhaupt willig, offen für das Evangelium, oder wollen die einfach nur diskutieren? Haben die einfach immer nur Ausreden? Und man muss nicht immer den Leuten ins Messer laufen, das zeigt uns Jesus da. Und er zeigt uns auch, dass es wichtig ist, Gott dort zu dienen, wo es möglich ist. Es ist nicht immer überall möglich. Manchmal gehen Türen auf, manchmal gehen Türen zu. Aber es ist, er zeigt uns, er wirkt dort, wo er kann und wo Menschen offen sind und wo Menschen auch bereit sind, sich helfen zu lassen, dienen zu lassen, offen sind für seine Botschaft. Und ich habe vor kurzem eine Inschrift vorgesehen an dem Haus, eine ganz alte Inschrift, da stand drauf: tue für Gott, was in deiner Macht steht. Uns sind für ganz viele Sachen die Hände gebunden, aber das, was wir tun können, das sollen wir irgendwie für Gott, wenn es irgendwie geht, einsetzen. Also das, was möglich ist. Er verlangt ja nichts Übermenschliches. Und das heißt auch, wenn Gott uns vielleicht kleine Gelegenheiten gibt, dann nutze sie. Such nicht nach den großen Dingen, die vermeintlich bedeutend sind. Wenn Gott vielleicht diese Dinge verschließt oder dir erst kleine Sachen anvertraut, dann sei da fleißig drin. Sei fleißig in den kleinen Tagen. Verachte nicht die kleinen Tage. Und es ist auch so, dass die ganzen Männer und Frauen Gottes in der Bibel immer ganz klein angefangen haben. Schafe hüten, Schüler Strafaufgaben verteilen. Nein, es sind auch Schafe. Also ich sehe das immer so in meiner Klasse. Das sind Schafe, die Gott mir anvertraut hat. Sehr wertvolle Schafe. Und klar sind sie auch ab und zu mal frech, aber das ist normal. Das waren wir auch. Genau, achte nicht gering die kleinen Tage. Oder am Morgen säe deinen Samen, bis zum Abend lasse deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Prediger 11, Vers 6. Oder wer auf den Wind achtet, sät nicht. Wer auf die Wolken achtet, erntet nicht. Auch Prediger. Prediger 11, Vers 4. Also wir sollen dann in dem, was Gott uns öffnet, fleißig sein. Und auch wenn es sehr gering aussieht, Gott macht gerade auf kleinen Dingen sehr, sehr schöne Dinge. Dann geht es hier um das Laubhüttenfest. Also das Laubhüttenfest war eines der drei großen Feste in Israel. Passa und Pfingsten und das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest, ich muss das auch alles nachlesen. Ich wusste ein bisschen was drüber, aber es ist auch tiefgründiger, als man denkt. Und das ist eigentlich ein Erntedankfest. Also es war da, wie die Ernte eingebracht worden ist, wurde das Laubhüttenfest gefeiert. Und es sollten auf jeden Fall alle Männer in Jerusalem da sein. Aber eigentlich waren alle eingeladen. Sogar, also jeder aus der Familie, auch Mägde, Knechte, alle sollten dabei sein. Jeder sollte feiern, jeder sollte auch Gott was mitbringen. Jeder sollte was mitbringen und seine Dankbarkeit zeigen aus dem, was Gott ihm geschenkt hat. Aber es geht ja eigentlich zurück auf den Auszug aus Ägypten und dass Gott sein Volk befreit hat und dass Gott auf sein Volk aufgepasst hat in der Wüste und dass sie auf der Wanderschaft waren. Die Juden hatten den Auftrag, Hütten zu bauen und einfach nicht in ihren Häusern zu leben eine Woche lang, sondern in Hütten, die sie bauen, also so Kästen mit Laub obendrauf, deswegen Laubhütten. Und sie sollten in dieser Zeit, in diesen 8 Tagen, daran denken, dass Gott auf sie aufgepasst hat, dass er sie 40 Jahre in der Wüste behütet hat, dass sogar die Kleider und die Schuhe an ihren Füßen 40 Tage nicht schlechter geworden sind. Also es war ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Er hat sein Volk wirklich beschützt und behütet. Er hat auf sie aufgepasst. Er hat ihnen Wasser aus dem Felsen gegeben. Er hat ihnen Brot vom Himmel gegeben, dieses Manna. Er hat ihnen den Weg gezeigt. Er hat sie an kriegerischen Völkern vorbeigeführt. Er hat auf sie aufgepasst und daran sollten sie sich erinnern. Und sie sollten auch Löcher in der Decke lassen, dass sie den Himmel sehen in der Nacht, dass sie die Sterne sehen, dass sie sehen, da ist jemand, der passt auf uns auf. Da ist ein Größerer, der unser Volk schirmt und schützt und führt. Und das ist auch so wichtig für uns, dass wir in unserem Alltag, sage ich mal, der oft so total zugeballert ist und zu betoniert ist mit Pflichten und Sachen, Löcher lassen, dass wir nach oben schauen, dass wir Gott sehen und uns auch an ihm freuen und auch uns erinnern an Dinge, wo er uns durchgetragen hat. Es gibt, jeder von euch hat schon Dinge durchgemacht, wo er weiß, okay, im Nachhinein sehe ich das so, da hat Gott mich echt durchgebracht. Ich weiß nicht wie, aber ich bin noch da. Oder Bewahrung in den Unfällen oder es gibt viele Dinge, wo Gott uns durchgeführt hat oder auch zu Positivem geführt hat. Wir sollen ihm dankbar sein. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Psalm 103. Wir sollen es nicht vergessen, das ist ein Erinnerungsfest. Und, aber es sollte dem Volk noch was zeigen, und zwar, und das ist auch wichtig für uns, dass wir sind auf der Wanderschaft. Das Volk Gottes war auf der Wanderschaft durch die Wüste, es war nicht zu Hause. Sie haben Ägypten hinter sich gelassen, sie haben, ich sage mal, diese Welt hinter sich gelassen. Die Schätze, ihre gemauerten Häuser, sie waren auf der Wanderschaft. Und Gott wollte ihnen zeigen, ihr seid immer noch auf der Wanderschaft, auch wenn ihr jetzt in diesem Land seid. Ihr seid auf dieser großen Wanderschaft. Ihr seid hier nicht zu Hause. Es gibt ein Gospellied, das heißt This World is Not My Home. Das ist ein sehr schönes Lied. Da heißt es am Ende, ich kann mich in dieser Welt nicht mehr zu Hause fühlen. Ich meine, das haben Sklaven geschrieben, das Lied. This World is Not My Home. Und ich denke, das ist immer ganz gut, wenn man als Christ auch es immer wieder spürt. Ja, ich bin hier nicht zu Hause. Das ist nicht der letzte Ort, wo wir sind. Und Gott will uns daran auch erinnern, dass wir auf einer Wanderschaft, wir sind Wanderer, wir sind nicht Leute, die alles hier rausholen müssen. Weil diese Dinge hier sind vergänglich. Es wird nichts bleiben. Kein Reich, das jetzt auch jemand versucht zu bauen, es wird nicht bleiben. Es ist nur ein Werk von Jahren und dann ist es wieder vorbei. Aber wir leben für ein ewiges Reich. Und wir sind auf der Wanderschaft. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13, Vers 14. Und im Hebräer wird auch der Abraham erwähnt, der unser Vater des Glaubens ist, sage ich mal, der wusste, ich gehe zu dieser Stadt, die von Gott gebaut ist. Ich bin hier nicht ausgezogen, um hier eine Stadt zu finden, sondern ich bin auf der Wanderschaft zu der großen Stadt, zu dem himmlischen Jerusalem. Und es ist so ein gewaltiges Vorbild, dieser Abraham. Es ist auch die Erinnerung und dieses Festen, das finde ich auch ganz wichtig. Die Juden hatten in der Wüste nichts, aber sie waren frei. Sie waren nicht mehr Knechte des Pharao. Sie waren nicht mehr unter der Fuchtel von einem verrückten König, der Steinhäuser bauen hat lassen, ja, auf Kosten von Tausenden. Sie waren frei. Sie wurden befreit von Gott, von dieser Knechtschaft. Auch, und in unserem Sinne, das Echo ist im Neuen Testament genauso, der uns versetzt hat aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns versetzt und in dieses Reich seines Sohnes gebracht. Und er hat uns befreit vom Teufel, von der Sünde, von auch dieser Welt. Und immer mal wieder lässt man sich auch, sag ich mal, diese Ketten anlegen, dummerweise. Ja? Wir Christen dürfen nicht so unaufrichtig sein, dass wir sagen, ja, alles super, ich bin immer frei und mir geht's immer gut. Nein, ich glaube, dass wir uns ganz schnell auch verstricken und wieder, sag ich mal, zurück nach Ägypten gehen. Es geht ganz schnell. Aber es ist wichtig, dass wir das spüren und dass wir uns dann von Jesus auch wieder befreien lassen und uns diese, ich sag mal, herrliche Freiheit der Kinder Gottes geben lassen. Das ist so wichtig. Und die Seele spürt es auch, wo man zu Hause ist. Genau, also es ist einfach, denke ich, was Wunderschönes, wenn wir uns mal Zeit nehmen. Ein Prediger, den ich angehört habe zu dem Thema, auch, der hat gesagt, geh doch mal campen wie die Israeliten, denk mal drüber nach, ja, was Gott dir in den letzten Jahren gegeben hat, wo er dich rausgeholt hat. Erinnere dich an das, feier das. Ja. Mach irgendwas, damit du mal aus diesem Alltag, aus diesem Getriebe rauskommst und dich einfach auf Gott besinnen kannst. Bau eine Hütte, Zelte oder wie auch immer, aber das finde ich echt wichtig. Und das Getriebe, das macht uns auch manchmal den Glauben so madig, ja, wo wir denken, ja, das schiebe ich jetzt zur Seite und das alles andere ist wichtiger. Nein, es ist nicht wichtiger. Und jetzt ist aber noch finde ich, auch noch ein Punkt da, der ist auch, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Jesus war auf dem Weg zu dem Fest, oder besser gesagt, eigentlich wollte er gar nicht hingehen erst. Ja. Seine Brüder haben ja gesagt, geh hin, wenn du was gelten willst, ja. Aber Jesus hat er total gezögert. Warum eigentlich? Es war doch ein von Gott verordnetes Fest. Und wenn man das anschaut, diese Wanderung in der Wüste, dann ist es ja so, dass die Lade Gottes hat auch nur in einem Zelt gewohnt. Gott selber hat gezeltet. Die Juden haben nichts gemacht, was Gott nicht auch gemacht hätte. Das ist auch das Schöne an unserem Glauben. Im christlichen Glauben gibt es nichts, was Gott uns irgendwie verordnet, was er nicht selber auch gemacht hätte. Oder was er uns sagt, macht es. Das ist wunderbar. Die Lade Gottes hat nur ein Zelt gehabt. Und sie ist immer mitgezogen. Besser gesagt, vorausgegangen. Er hat gezeltet. Hier auf der Erde. Und jetzt wird es noch krasser. Jesus hat auch hier gezeltet. Johannes 1, Vers 14 heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wörtlich heißt es im Griechischen, ich kann kein Griechisch, aber ich weiß, dass es so drin steht. Griechisch heißt das Wort zeltete unter uns. Er zeltete unter uns. Er war 30 Jahre hier auf der Wanderschaft bei uns. Er hat hier gezeltet, in Fleisch und Blut. Er hat in dieser Lebensreise alles durchgemacht, was uns auch begegnen wird oder kann. Und er hat 30 Jahre Obdachlosigkeit außerhalb des Himmels auf sich genommen. Außerhalb seines Reichs, außerhalb seines Königtums, außerhalb seiner Herrlichkeit war er obdachlos hier eigentlich. Und so haben ihn die Leute auch behandelt. Man muss sich das vorstellen, der König kommt in sein Eigentum und dann ist dieses Fest in Jerusalem und was wartet da auf ihn? Ein Mordkomplott. Das ist schon krass, oder? Dass der, um den eigentlich dieses Fest geht, er schaut nach Jerusalem und sagt, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock, dahin zu gehen, weil die Leute wollen mich eigentlich nur umbringen für das, was ich Gutes getan habe. Es ist eigentlich eine krasse Situation. Es zeigt aber auch, wie krass und wie boshaft eigentlich wir sind, ja, wie diese Welt drauf ist. Also es ist eigentlich eine krasse Situation, wenn man sich das überlegt. Der, um den es in diesem Fest geht, der wird mit dem Tod bedroht. Dann kommt eben diese Aufforderung seiner Jünger, mache dich auf von hier, wenn du etwas gelten willst und so weiter. Und man fragt sich dann, warum fordern sie ihn denn eigentlich auf? Warum fordern sie ihn eigentlich auf, wenn sie nicht an ihn glauben? Warum wollen sie denn eigentlich, dass er hingeht, wenn sie nicht an ihn glauben? Und ich finde es auch eine bittere Situation, dass sie nicht an ihn glauben. Wenn man sich das überlegt, das waren seine leiblichen Brüder. Ich meine, wir kennen uns so gut, ja, wir können uns nichts vormachen. Wir wissen im Grunde mehr oder weniger alles voneinander. Das war bei den Brüdern von Jesus ja auch so. Die haben ja ihn ständig mitgekriegt, ja, wie er gehandwerkert hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist, was er geredet hat, wen er geheilt hat, was die Maria auch über ihn gesagt hat. Die haben ja alles mitbekommen. Und ich glaube, dass Jesus muss so eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt haben, dass man konnte eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, ja, du musst der Messias sein. Aber sie haben nicht geglaubt. Das finde ich richtig, richtig schlimm. Ich finde, es ist fast noch schlimmer als das, was in Jerusalem auf Jesus gewartet hat. Die Situation von Jesus war einfach nicht schön. Er hatte noch nicht mal in seinem eigenen Haus, bei seinen eigenen leiblichen Brüdern irgendwie Rückhalt. Nichts. Nur Widerstand, Herausforderung, kein Backup, sag ich mal. Und von den 70 Jüngern sind übrigens ja auch, bis auf die 12, einer noch ein Verräter, also 11, auch alle gegangen. Was für eine Situation. Und dann, hey, geh jetzt zu dem Fest. Zeig, wer du bist, zeig, was du kannst. Von seinen eigenen Brüdern. Das ist keine schöne Situation. Und da sieht man mal, was Jesus nicht nur in der Passion durchgemacht hat, sondern eigentlich sein ganzes Leben durchgemacht hat. Die ganze Zeit nur Widerstand, Herausforderung, obwohl uns das Gott sei Dank klar geworden ist, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Aber in Jesaja 53, Vers 2 steht auch, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und was es genau bedeutet, wissen wir nicht. Ob das sich auf die Äußerlichkeiten bezieht oder auf sein Auftreten. Fakt ist, dass die Juden und sicherlich auch seine Brüder einen anderen Messias erwartet haben. Und zwar, das schneide ich vielleicht ganz kurz an, kurz vorher, also vor Jesus, waren die Makkabäer, das waren Brüder, Makkabäus-Brüder, und die waren so politische Befreier, und die, das waren, wie könnte man das sagen, Kämpfer, die das jüdische Volk von den Griechen befreit haben und die gegen die griechische Besatzung gekämpft haben, auch mit Gottes Hilfe. Es waren teilweise auch gottesfürchtige Leute und Gott hat teilweise auch Wunder gewirkt. Und das waren so die Messiasse, die sie erwartet haben. Sie haben gedacht, wenn der Messias kommt, dann wird er so in dieser Art sein, so richtig krasse Krieger, die politische Befreiung bringen, mit Gottes Hilfe. Und Jesus hat ja überhaupt nicht politisch gearbeitet, muss man sagen. Und das hat die wahrscheinlich total enttäuscht, dass Jesus nicht gekämpft hat, nicht zu den Waffen gerufen hat, keinen Untergrund organisiert hat, nichts. Militärisch null. Eigentlich nur, ich sage es mal ganz platt gesagt, liebe deine Feinde. Wieso sollen wir unsere Feinde, unsere Besatzer lieben? Und das hat sie wahrscheinlich gewurmt. Und deswegen haben sie ihn vielleicht auch, haben sie gesagt, okay, das ist schon schön, was du sagst, aber das bringt uns hier nichts. Und es war sicherlich auch so, dass dieser öffentliche Widerstand der religiösen Juden auch sie total verunsichert hat, dass Jesus eben nicht akzeptiert war von den hohen Priestern, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, dass immer was auszusetzen war bei jedem Wunder, dass man immer einen Fehler gesucht hat, dass er eben nicht als Messias akzeptiert worden ist. Ich denke, das hat die wahrscheinlich total verunsichert. Und die waren jetzt gespannt, was passiert, wenn er nach Jerusalem geht, wie dann die Leute da auf ihn reagieren. Sozusagen, was der religiöse TÜV dann macht, ja, kommt er da durch den TÜV durch, ja, von den hohen Priestern, weil die haben das studiert, die haben recht, die wissen, was sie machen, die haben es ja studiert, das ist richtig. Also wie die reagieren, das ist dann ausschlaggebend. Alles andere zählt nicht, weil das ist quasi das TÜV-Siegel, das religiöse TÜV-Siegel. Und sie warten auf eine religiöse Autorisierung. Und das ist auch leider so, wir wissen, darauf haben sie vergebens gewartet. Weil diese Welt, was hatte diese Welt, auch die religiöse Welt für Jesus übrig? Sie hatten keinen Palast, keine Kanzel, keine Krone, keinen Thron für ihn, sondern sie hatten eine Krippe, eine Futterkrippe, ein Fischerboot, eine Dornenkrone und ein Kreuz für ihn. Das ist das, was die Welt für den Sohn Gottes übrig hat. Und Jesus sagt auch, Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Also es ist schon so, dass wir, und da kommen wir noch kurz drauf, dass wir oft auch denken, ja, die Welt ist auch nicht so schlimm und ist sie auch oft nicht, erstmal auf den ersten Blick. Und oft versuchen wir uns vielleicht auch zu arrangieren oder gemäßigt, freundlich zu bleiben. Aber oft zeigt sich dann es doch, wie krass diese Welt in all ihren Facetten und Gesichtern gegen unseren Herrn ist und gegen unseren Glauben ist. Ich frage mich manchmal, warum müssen manche Musiker, ich mag Musik sehr gerne, aber warum müssen manche Musiker fast notorisch lästern, ja, gegen Gott, gegen Jesus? Warum müssen die das machen? Warum? Weil das zwei unterschiedliche Welten sind. Das sind zwei unterschiedliche Geister, die miteinander kämpfen. Zwei unterschiedliche Städte. Babylon und Jerusalem, wie das der Augustinus gesagt hat. Und leider ist es oft auch so, jetzt zurück zu den Brüdern von Jesus, dass die, leider ist es oft bei uns auch so, dass gerade bei Freikirchen, dass die, solange die, also viele Menschen erwarten, wenn jetzt diese Kirche oder der Pastor oder der Prediger nicht von allen gesellschaftlich anerkannt wird, dann glaube ich das nicht. Also Menschen, die noch keinen Glauben haben, die verlassen sich oft sehr auf diesen, da muss es doch einen TÜV geben. Jemand, der das studiert hat und der sagt, das stimmt, das darf man sagen, das darf man nicht sagen. Der hat es ja gar nicht studiert, woher will denn der das alles wissen? Wer sagt denn, was da richtig ist? Das kann man auch ganz anders sehen, sagt mein Pfarrer. Bitte nur Profis, keine Amateure. Und da muss man auch sagen, dass die Heilige Schrift das ganz anders sieht, dass die Autorisierung, von Gott zu reden, kommt von Gott, die kommt von keiner Universität, die kommt von keinem Abschluss, die kommt auch nicht durch Beziehungen, die kommt, das ist so wichtig, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, jeder, der zu Jesus gehört, das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Jeder echte Gläubige soll auch das Evangelium verkündigen. Den Rahmen und die Türen gibt Gott, aber jeder, der wiedergeboren ist, ist auch von Gott autorisiert zu sprechen. Denn er kann den Glauben weitergeben. Er kann erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat. Und die Autorisierung, wir sehen es dann, die ersten Prediger des Evangeliums waren Fischer, Petrus, Johannes, Jakobus, ein Zöllner, ein Besessener sogar, der Gerasiner. Jesus sagt, geh zu den Deinen und verkündige, was Gott dir getan hat. Die Autorisierung zu sprechen kommt von Gott. Und das ist ganz wichtig. Natürlich ist jetzt nicht jeder ein Prediger, nicht jeder ein Evangelist, die Gaben verteilt Gott, aber dass wir von Jesus zeugen, oft kommt dann dieser Widerstand, ja, woher willst du das wissen? Wie kannst denn du die Bibel auslegen? Der Heilige Geist wird euch lehren. Und es ist so wichtig, dass wir uns da nicht verunsichern lassen, sondern jeder, der den Heiligen Geist hat, kann das Evangelium verkündigen. Er soll es sogar. Er soll erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat. Also Gott stellt oft seltsame Kanzeln auf, an seltsamen Orten. Er benutzt oft seltsame Menschen, seltsame Werkzeuge. Aber er gibt immer, wenn er das will, dann die Kraft dazu zu sprechen und auch den Mut dazu. Und dass wir nicht eben diese Angst vor den Menschen haben. Das kann in der Schule sein, das kann am Arbeitsplatz sein, wo auch immer. Wo Gott eben, wo man merkt, jetzt will er, dass wir reden. Vielleicht ein paar Beispiele. John Newton. Autorisiert von Cambridge? Nein, war ein ehemaliger Sklavenhändler, der die Sklaverei abschaffte mit Gottes Hilfe. John Bunyan, autorisiert von Jerusalem? Nein, er war ein Kesselflicker, der dann ins Gefängnis gekommen ist wegen seinem Glauben und dort die Pilgerreise geschrieben hat, was heute noch auch weltlich anerkannt zur Weltliteratur gehört und ein geistlicher Klassiker ist. Moody, ein Schuhverkäufer, dem hat man sogar mal verboten, also es war wahrscheinlich der größte Evangelist, der letzten 200 Jahre, man hat ihm verboten, öffentlich zu beten in seiner Gemeinde. Wisst ihr warum? Weil er so schlechtes Englisch hatte. Ja, der Moody. Durch den, also haben ungläubige Journalisten geschrieben, durch ihn sind wahrscheinlich ungläubige 6 Millionen Menschen zum Glauben gekommen. 6 Millionen Menschen. Ein Mann, den man erstmal nicht mal öffentlich beten lassen wollte. Also Gott hat seltsame Werkzeuge und er autorisiert aber auch Menschen, dass sie in seinem Namen reden, nicht für sich, sondern für ihn. Georg Müller, zuerst ein Tunichtgut. Augustinus, zuerst ein Lebemensch und gefürchteter Anwalt. Le, le, le. Luther, zuerst ein einfacher Mönch, der hatte am Anfang überhaupt kein Interesse an Theologie, null Interesse. Der wollte einfach Gott dienen. Er wollte einfach wirklich wissen, wie bekomme ich diesen gnädigen Gott? Und er hat sich so angestrengt mit seiner eigenen Kraft. Der wollte überhaupt keine Theologie studieren erst. Und Gott hat ihn dann auch autorisiert, aufzustehen für die richtige Sache. In Vers 6 sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Wege. Und es ist auch ein harter Spruch, weil ein harter Vers, weil Jesus im Grunde sagt, eure Zeit ist immer. Ihr lebt für diese Welt. Die Welt ist opportunistisch. Die Welt sagt, ein Prediger hat gesagt, the world is jumping to go get, to go earn, to go see, to go be. Die Welt drängt immer. Komm, schlag jetzt zu. Dieses Angebot, diese Karriere, diese Frau, dieses Auto. Immer auf der Suche, immer auf dem am Arbeiten, immer, man hat keine Zeit von einer Sache zur anderen und kaum hat man was, will man das Nächste, weil man auch nicht ewig Zeit hat. Wenn jemand wirklich nur in dieser Welt lebt, dann hat er auch nicht ewig Zeit. Er muss alles rausholen in seinen 70, 80 Jahren. Er hat nicht ewig Zeit, aber das sind nicht wir. Jesus hat einen anderen Zeitplan. Er ist souverän, er hat seine eigene Zeit, er hat Gottes Zeitplan. Er ist unabhängig von seinen Brüdern und deren Drängen und auch deren Zweifeln. Er muss nicht hetzen, er weiß genau, was er wann tut. Und genau das, was Gott ihm auch zeigt und was er sagt. Und es ist auch so wichtig für uns, dass sofern wir Gott gehören, Gott hat auch einen Zeitplan für uns. Manchmal verstehen wir Gottes Zeitplan nicht, manchmal warten wir ewig, manchmal verstehen wir ihn nicht. Aber er hat einen Zeitplan für dich. Und es ist so gut, sich an ihn und an seinen Zeitplan zu halten, sich nicht von Menschen hetzen zu lassen. Wir haben einen anderen Zeitplan, weil unser Leben, unsere Zeit in den Händen Jesu liegt. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind verborgen mit Christus in Gott. Er sagt wann und wo und wie. In einer Predigt habe ich ein Beispiel gehört, dass ein Pastor gesagt hat, er hat manche Studenten, die anfangs riesige Ziele haben und Pläne, aber er fragt sich dann oft, von wem sind diese Pläne? Also wer hat ihnen diese Pläne gegeben? Sind die von Gott? Sind die von ihnen? Und dann kommen im Laufe der Zeit manchmal den Studenten Zweifel, ob das wirklich Gottes Plan und Wille ist. Und dann sagt er, und dann fängt er an, Gott dafür zu preisen und zu danken, weil er weiß, sie haben angefangen, ihre Knie zu beugen, und das hast du am Anfang gesagt, vor dem König aller Könige und Herrn aller Herren. Das machen wir oft nicht. Wir sehen was, wir denken, das ist der Weg, das ist der Plan, das mache ich jetzt. Und klar, wir können auch nicht immer alles 10.000 Mal prüfen, aber es ist so wichtig, dass wir immer mal wieder unsere Knie beugen und Gott und Jesus die Dinge hinlegen. Alles hinlegen. Was wir sind, was wir haben, unsere Pläne. Weil er ist der Herr und König aller Könige und er hat gute Pläne. Er will uns ja nichts Schlechtes. Er will uns gut führen. Johnny Cash hat das mal schön gesagt, Pace is not what matters, it's the direction that you go. Das ist ein Lied von ihm, das hat seine Mutter ihm beigebracht. Geschwindigkeit ist nicht das Entscheidende, sondern es ist wichtig, ob du in die richtige Richtung gehst. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Oder meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. In München ist eine ältere chinesische Schwester, die hat uns immer wieder gesagt, wichtig ist, Jesus muss vorangehen. Nicht wir und Jesus soll uns segnen, sondern er soll vorangehen und wir folgen. Und es ist so wichtig, dass er wirklich vorne läuft und nicht wir vorne laufen und er darf dann unsere Sachen segnen, sondern er muss führen. Und genau. Die Welt will immer alles sofort haben, kriegt auch vieles, plant auch vieles sehr genau, oft viel genauer als wir, aber am Ende rinnt es wie Sand durch die Finger. Wie der Salomo sagt, es ist nur ein Hasch nach Wind, was diese Welt für sich gewinnt. Und sie gewinnt sehr viel oft. Wir sehen es gerade, was unternommen wird, wie viel Blut geopfert wird, um anderen das Land wegzunehmen. Man muss es mal so sagen, wie viel Blut geopfert wird. Wie viel geplant wird, wie lange das Ganze geplant war wahrscheinlich. Am Ende war es ein Hasch nach Wind. Und wer Wind sät, wird auch Sturm ernten. Jesus sagt, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge ihr, dass ihre Werke böse sind. Jetzt kommt ein echt ein bisschen unangenehmes Kapitel. Und das hat mich auch ziemlich getroffen teilweise. Jesus sagt letzten Endes, ich bezeuge der Welt, dass sie böse ist. Und ihr seid letzten Endes von der Welt, euch hasst sie nicht. Und es ist auch so, dass selbst der Petrus auch weltlich gedacht hat teilweise. Er wollte, dass Jesus nicht ans Kreuz geht. Und dafür hat Jesus ihn ganz hart ermahnt. Er hat gesagt, Satan, weiche hinter mich. Du denkst, was menschlich ist, nicht was göttlich ist. Und wir denken auch oft sehr, sehr weltlich, sehr menschlich. Und ich denke, dass es wirklich auch wichtig ist, ich habe das früher, wie wir in der Gemeinde waren, Andreas, immer wenn es auf das Thema gegangen ist, und der Alfred hat aber uns auch gepredigt, wir sind da dann völlig ausgebrochen mit 14, 15. Und was mich oft am meisten genervt hat, das waren nämlich diese Worte, wenn es immer geheißen hat, ja, die Welt ist nicht gut, die Welt ist schlecht, die Welt ist böse oder passt auf, die Welt. Aber es steht auch so drinnen. Wir lassen uns oft so leicht täuschen. Das Weltsystem ist oft sehr verführerisch, glänzend, grell, toll, beeindruckend, oft sogar viel netter und freundlicher als wir. Reich, vielfältig, aber oft nur solange sie ihren Vorteil hat. Aus dem Vorteil aus uns auch ziehen kann. Wenn wir dann klar unseren Glauben bekennen, dann bekommt man die andere Seite zu spüren. Dann merkt man, wie kalt und wie listig und auch grausam diese Welt sein kann. Und die Bibel sagt auch, wir sind zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Habt nicht lieb die Welt noch, was in ihr ist, denn wer die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und ich meine, wir haben alle unseren Job, jeder von uns ist in dieser Welt, jeder muss auch irgendwie mit der Welt auch klarkommen und es ist auch gut, wenn man die Sachen mit Liebe macht und gerne ist, aber es ist, finde ich, ein Unterschied in dem Vers, ob man jetzt in dieser Welt ist und oder ob man sie wirklich liebt, ja, und Gott und sein Reich einfach völlig vergisst. Und das finde ich wichtig, dass man sich selber da mal auch checkt und fragt, ja, bin ich eigentlich, wo liebe ich diese Welt? Ist das alles, wofür ich lebe oder ist meine Heimat im Himmel? Und liebe ich Jesus und will auch bei ihm sein? Ich finde das ganz wichtig, weil es steht wirklich so da, wer die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und ich denke, das merkt man dann auch, wenn man sich zu weit in der Welt verlaufen hat, dass dann diese Liebe zu Gott, die Liebe zu den Geschwistern einfach nachlässt. Und Gott will das auch nicht. Die Schrift sagt auch, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, seid Untertan der Obrigkeit, sucht der Stadt Bestes. Ja? Gott will nicht, dass wir eine dumme Feindschaft aufrichten. Nein, er will, dass wir die Menschen gewinnen. Betet für die Obrigkeit, das hast du gemacht. Sucht der Stadt Bestes, das finde ich wichtig, dass wir da die richtige Perspektive haben, dass wir eine gute Balance haben. Aber wir sollen nicht, sag ich mal, Ägypten lieben, in Ägypten bleiben, sondern wir sind auf der Wanderschaft. Und dann sagt Jesus aber auch, ich bezeuge der Welt, dass ihre Werke böse sind. Und das hat ein Prediger unglaublich gut gesagt. Er hat gesagt, das Licht offenbart das Schlechte. Also Jesus offenbart das Schlechte in dieser Welt. Er zeigt der Welt, dass ihnen nicht gut ist. Und das hat er gemacht durch seine Worte, durch seine Taten und auch durch seine Präsenz. Er hat gesagt in Johannes 3, Vers 16, das Gericht ist, das Licht kam in die Welt, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und das ist, finde ich, auch total entlarvend, weil wir haben oft so viele Diskussionen mit Leuten, hey, warum kannst du nicht glauben und das und jenes fällt mir schwer und dann sagt die Wissenschaft dies und jenes. Aber oft geht es darum, dass Menschen, oder nicht nur oft, das ist meistens der Kern der Sache, Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie sehen ganz klar, Jesus ist das Licht. Sie sehen, sie brauchen Vergebung. Sie sehen, sie tun Böses. Sie sehen, da ist Sünde. Sie sehen, sie sind getrennt von Gott. Und wahrscheinlich gibt es eine Ewigkeit. Das merken sie alles. Aber sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und Jesus entlarvt es auch. Und er sagt, manchmal muss man da auch Hammer und Meißel ansetzen oder auch direkt sein, damit Menschen erkennen, ja, stimmt, es sind nicht die Argumente, um die es geht, sondern ich liebe das Böse. Ich liebe wirklich das Böse mehr als Jesus. Und manchmal muss das Menschen auch klar werden. Ich habe vor kurzem Hammer und Meißel ansetzen müssen, in sehr viel Estrich und Beton abhauen. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was Gott manchmal in unserem Herzen an Sachen abhauen muss und wie schwer das oft weggeht, dass er uns bearbeitet. Aber auch wenn Menschen so lange im Dunkel leben und sich daran gewöhnt haben, an die Sünde, an das Böse, Und sie sind richtig verwachsen damit. Der Estrich und der Beton, wenn die so verwachsen sind, du kriegst es, kostet so viel Kraft. Und manchmal ist es wirklich ein Wunder, wenn Menschen zum Glauben kommen und erkennen, ja, ich bin auf einem bösen Weg. Es ist ein Wunder Gottes. Und jetzt ist halt die Frage, Jesus deckt es auf, Jesus zeigt diese Welt, dass sie böse ist, und was sollen wir jetzt da machen? Und das ist auch so eine Frage, wie sollen wir das machen? Sollen wir jetzt rumgehen und das muss ich kurz so zitieren, da habe ich das auch in der Predigt gehört, da hat ein Prediger drüber gesagt, er hat es zitiert aus Epheser, den Vers, ihr wart vorher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Habt nicht Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und da hat er gesagt, es ist wichtig, dass wir das auf eine gute Art und Weise machen. Also erstmal hat er gesagt, sei, wer du bist in Jesus. Wenn wir mit ihm in Verbindung sind, dann sind wir ein Licht. Und dann merken Leute das auch, dass bei uns etwas anders ist. Also die Leute sollten es merken. Aber es ist auch so, dass sie, wenn Jesus in uns lebt, dass merken, Leute das auch spüren. Dass sie auch merken, hey, der ist anders. Da ist was anders in dem Leben. Und dass diese Liebe, die uns in uns durch Jesus gegeben ist, einen großen Einfluss auf Menschen haben kann. Und dass Jesus sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt es uns auch, wir sollen zuerst mal Licht sein. Wir müssen nicht gleich auf die Leute dreinschlagen und ihnen sagen, ja, du bist böse. Er hat so gesagt, sollen wir jetzt rumgehen und überall Steine umdrehen und überall nachschauen bei den anderen, was sie falsch machen? Und hat so gesagt, shame on you, shame on you. Sollen wir so rumgehen und die Leute so, dann wird zurückkommen, ach so, und du bist etwa kein Sünder. Genau das stimmt auch. Sind wir etwa keine Sünder? Doch, wir sind genauso Sünder. Und dann hat er das so gut auf den Punkt gebracht, wie können wir Licht sein? Wie können wir in dieser Welt Licht sein? Weil es ist nicht so einfach. Wie können wir Licht sein? Und er hat gesagt, bring deine Sünden immer wieder ins Licht. Stell dich ins Licht. Und wenn du es noch nie getan hast, wenn du dich noch nie bekehrt hast, wenn du weißt, du gehörst noch nicht zu Jesus, das ist der Anfang. Stell dich in sein Licht. Zeig dich ihm, wie du bist. Zeig ihm deine Sünden. Und er verurteilt dich nicht, sondern er reinigt dich mit seinem Blut. Wir haben einen Ort, wo wir ohne Furcht hinkommen können. In Demut, aber ohne Furcht. Kommt mit Freimut zum Thron der Gnade, heißt es. Und da macht er uns hell und Licht. Auch wenn wir Fehler gemacht haben. Auch wenn wir versagt haben. Wenn wir alles, was wir ins Licht bringen, wird Licht und er macht uns hell. Und wir können dann den Leuten sagen, hey, ich verstehe dich. Ich bin auch nicht besser als du, aber ich weiß, wo ich das hinbringen kann. Ich weiß, ich kenne jemanden, der das vergeben kann. Und ich kenne jemanden, der mich komplett angenommen hat, der mich liebt und mich auch verändert. Aber ich kann mit meiner Schuld ins Licht kommen. Und so sind wir Licht. Und das fand ich so ein schönes Bild, dass wir uns nicht über die Leute stellen und sie verurteilen, sondern wir sind nicht besser. Aber wir dürfen ins Licht kommen und dann werden wir auch Licht. Dann werden wir ein Licht sein in dieser Welt. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir Klartext reden müssen. Klar, Jesus oder Paulus sagt, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. Also wir sollen in Liebe reden, aber auch Klartext ab und zu. Das ist wichtig. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Johannes 3, Vers 17, aber auch Johannes 7, Vers 7, ich bezeuge der Welt, dass ihre Werke böse sind. Also es kommt auf die Situation an und man braucht Weisheit von Gott, wann Klartext gefragt ist. Und es hat seinen Platz. Und noch einen letzten Punkt vielleicht zu dem, ich glaube, das hatten wir vor kurzem im Leithaus, in einem evangelistischen Kreis, an das Thema Ewigkeit. Und da haben wir gemerkt, wow, wie wir das Evangelium weitergeben, mag schon an vielen Stellen okay sein oder richtig sein, aber was oft vielleicht fehlt, ist diese Perspektive der Ewigkeit. Ist die drinnen? Wissen die Leute, dass es dann nicht umgeht, ja, klar, ein bisschen Sündenvergebung und Rettung und ein gutes Gewissen vor Gott und gut sein zur Nächsten, sondern dass es wirklich um ewige Konsequenzen geht, um ewige Dinge. Es gab einen Mann in Sydney, der hat sein Leben lang der hatte eine Predigt, die bestand nur aus einem Wort. Kennt ihr jemand? Der Mann aus Sydney hatte 30 Jahre lang gepredigt, hat nur ein Wort gepredigt. Kennt ihn niemand? Ewigkeit. Der hatte eine Kreide, der war ein ehemaliger Alkoholiker, Jesus hat ihn verändert und er hat gesehen, okay, er kann nicht predigen, aber er kann doch predigen. Er hat eine Kreide genommen und hat in Sydney in der Früh, ist ganz früh aufgestanden, überall Ewigkeit, in einer ganz schönen Schrift auf die Gehsteige geschrieben, Ewigkeit. Und da sind in den 30 Jahren wohl sehr viele Menschen zum Glauben gekommen und im Jahr 2000 hat man diesen Schriftzug ganz groß auf die Sydney Harbour Bridge, könnt ihr nachschauen, drauf gemacht, in Licht, auch zu den Olympischen Spielen. Und der Mann war, sag ich mal, so ein Mahnmal, so eine Legende in der Stadt, weil er den Menschen gezeigt hat, es gibt noch eine Dimension, die müssen wir im Schirm haben, die Ewigkeit. Wir dürfen sie nicht vergessen und das dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt ewige Dinge, ein ewiges Reich und genau, es ist wichtig, dass Menschen es uns auch abspüren. Oder dass wir es ihnen auch verkündigen. Genau, ich möchte dann zum Schluss kommen. Jesus ging auch hinauf, aber nicht öffentlich, sondern heimlich. Das Fest war nur noch Tradition. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder merken, okay, machen wir das nur noch aus Tradition oder geht es uns wirklich darum, Gott anzubeten, ihm wirklich zu begegnen? Haben wir noch einen Draht zu Gott oder ist es alles eine Pflicht oder eine Hülle, eine äußere Hülle? Und wenn Feste, und es kann auch im Christentum passieren, wenn Feste nur noch Äußerlichkeiten sind, dann ist es eine Hülle, die Gott nicht mehr gefällt. Und so war das da wohl in Jerusalem. Und er ist dann heimlich dorthin gegangen und ich finde es wirklich krass, warum geht er da heimlich hin? Und es ist, finde ich, ich denke, es ist ein ganz guter Schluss jetzt in dieser Einleitung. Es ist wirklich so, wie es jetzt ist. Die Leute, wir sehen ja Jesus nicht. Es gibt Berichte von ihm. Wir haben die Evangelien. Wir sehen Jesus nicht. Viele glauben nicht. Und auf dem Fest war es so. Viele haben über ihn geredet. Ich glaube, wir glauben nicht. Er verführt das Volk. Und es ist ein Warten darauf, dass er erscheint. Sie haben darauf gewartet, wo ist der? Und es war eine total unfreundliche Anrede. Das ist so viel wie, wo ist der Kerl? Die haben ziemlich abfällig von Jesus gedacht schon in Jerusalem. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Bild für diese Welt. Diese Welt merkt, okay, ist an diesen Geschichten von den Christen was dran? Ist an dem Glauben was dran? Und diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt, sichtbar wiederkommt, ist da. Und wir hören das in den letzten Jahren sehr, sehr oft. Und Jesus ist noch verborgen, aber er offenbart sich dann in der Mitte des Festes. Und es ist ein gutes Bild für diese Welt. Weil er wird zurückkehren und Jesus sagt eben auch, wacht, denn des Menschensohn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und es ist genau so, er ging verborgen dorthin wie ein Dieb in der Nacht und in der Mitte des Festes hat er sich offenbart. Und ich denke, das ist so wichtig auch, dass wir, auch wenn wir in diesem Getümmel sind, dass wir wachsam sind und ihn erwarten auch und einfach ein Licht sind auf unsere Art und Weise, wo wir das eben sein können. Ja, wann wird er zurückkehren? Und ich lese noch ein Gedicht vor, das hat mich, und dann mach ich Schluss. Das hat mich noch echt auch ermahnt, weil ich mir gedacht habe, wir reden oft sehr leicht, aber man sieht oft so wenig vom Glauben. Das hat auch ein Prediger fast unter Tränen gesagt. Ich glaube, das hat sogar eines seiner Kinder ihm geschrieben. Das ist sehr herausfordernd, aber es steckt viel drin. Ich übersetze es. To see a sermon, eine Predigt sehen. Ich möchte lieber eine Predigt sehen, als sie jeden Tag hören. Ich möchte lieber, dass jemand mit mir geht, als dass mir jemand den Weg sagt. Die Augen sind bessere Schüler als die Ohren. Einen guten Rat zu finden kann verwirrend sein, aber Vorbilder sind immer klar. Die besten unserer Prediger sind die Männer, die ihren Glauben vorleben. Gutes zu suchen und es umzusetzen, in Taten umzusetzen, ist das, was wirklich jeder brauchen kann. Ich werde es sehr bald lernen können, wenn du es mir zeigst, wie es geht. Ich kann deine Hände in Aktion sehen, aber deine Zunge ist oft viel schneller. Und die Lehrstunden, die du mir gibst, sind sehr weise und wahr, aber ich würde gerne meine Lektion auch bekommen, wenn ich es beobachten kann. Ich kann vielleicht deinen hohen Rat missverstehen, aber ich kann, Papa, ich kann nicht missverstehen, wie du handelst und wie du lebst. Und dann Tozer hat noch ein Zitat gesagt, ich möchte lieber die Präsenz Gottes selbst haben, als irgendetwas zu tun haben mit einer Religion, also mit einer religiösen Hülse. Das passt auch ganz gut zu diesem Fest, das nur noch eine Hülse war, wo es nicht mehr um Gott gegangen ist. Genau. Ein taffer Text. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bete noch und dann doch. So.